SWR 2 Leben.
Erfurt, Steigerwaldstadion. Es ist zugig und höchstens 2 Grad über Null, morgens um 9:30 Uhr. Es ist Ende Februar bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathletik-Senioren. In gut einer Stunde muss ich mich warm machen für den Speerwurf der 60-Jährigen. Warum bei dieser Kälte tue ich mir das wieder an, denke ich. Währenddessen haben die noch älteren Speerwerfer ihren Finalkampf schon begonnen. Ein grauhaariger, schlanker Mann steht am Anlauf des Speerwurfs. Er macht nur wenige Schritte und hält den rechten Arm gestreckt nach hinten. Kurz vor der Abwurflinie stoppt sein linker Fuß und stemmt die Wucht des Anlaufs ab. Dann peitscht sein rechter Arm nach vorne und schleudert den Speer durch die kalte Februarluft. 34,62 Meter weit. Es ist der Siegwurf bei den 80-Jährigen. Gut 7 Meter weiter als die übrige Konkurrenz. Ich klatsche mit und denke, werde ich in 20 Jahren noch annähernd so weit werfen? Dahinter steckt jahrzehntelange Übung, erklärt Siegbert Gnot.
Sag mal so, schwer geworfen habe ich ja von Anfang an und auch Dreisprung. Das ist nicht einfach nur anlaufen, bupp, weg. Das ist koordinativ auch anspruchsvoll. Und Speerwerfen, viele glauben, man nimmt einen Speer in die Hand und wirft ihn weg. Das geht nicht. Ich habe immer gesagt, 5 Jahre, bis man einigermaßen Speer werfen kann. Und nach 10 Jahren kann man die Technik. Einige lernen es vielleicht ja nie, aber das dauert endlos lange. Und das hat mich immer gereizt. Also Wurfdisziplin, vielleicht stammt es noch aus meinem Stammhirn, dass man auf Jagd geht. Speer, ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist eine spannende Disziplin.
Natürlich sind 34 Meter mit einem 400 Gramm schweren Wurfspeer für Senioren kein Vergleich zu den Leistungen eines jungen Spitzensportlers. Nehmen wir den deutschen Rekordhalter Johannes Vetter, der ist 27 Jahre alt. Der Speer wiegt 800 statt 400 Gramm und den hat Vetter 97,76 Meter weit geschleudert. Siegbert Gnot ist aber auch 53 Jahre älter. Gerade ist er deutscher Speerwurfmeister in der Altersklasse der 80-Jährigen geworden. Sein erster Erfolg im Jahr 2020. Dann ist erstmal Schluss mit den Wettkämpfen. Und zwar weltweit. 3 Monate später treffe ich Siegbert wieder. Mitten in der Corona-Krise. In gebührendem Abstand in seinem Garten im niedersächsischen Gildehaus. Wir nehmen am Gartentisch Platz. Wenige Meter entfernt hat Siegbert eine Seilschlaufe in den Obstbaum gehängt. Ein Turngerät, an dem er täglich übt.
Hier Aufroller, die sind ganz wichtig beim Stabspringen. Mit gestreckten Armen aufrollen und den Körper springen. Und Schwungbein mit einsetzen und rausstrecken. Und das wiederhole ich jetzt ein paar Mal. Schwungbein hoch und rausstrecken.
Siegbert liebt solche Übungen. Für ihn so normal wie das tägliche Zähneputzen. Ich erzähle ihm, dass meine tägliche Übung weit weniger akrobatisch aussieht, die abendlichen 40 Liegestütze. Wie kam Siegbert eigentlich auf die Idee, vorwiegend im Garten zu trainieren?
Die Hallen waren geschlossen, Krafträume waren geschlossen. Wir wohnen ja auf dem Lande, es gibt hier andere Möglichkeiten, es gibt Wiesen. Ich habe mir Geräte aus der Halle mitgenommen, aus unserem Kraftraum, eine kleine Hantel, eine Gewichtsweste, Ringe zum Koordinieren. Und ich bin eigentlich damit ganz gut zurechtgekommen. Ich habe auch deshalb nicht so ganz viel vermisst. Wir haben einen großen Garten und wir durften auch raus. Im Gegensatz zu den Spaniern, Italienern, wo da totale Ausgangssperre war, ging das ja bei uns hier eigentlich recht locker. Das heißt also, das Einzige, was ich vielleicht vermisse, sind Wettkämpfe.
Die Corona-Krise hat Siegberts Verein für 2 Monate lahmgelegt, aber keineswegs seinen Tatendrang. Während die meisten 80-Jährigen sich Sport nur noch im Fernsehen anschauen, ist Siegbert Gnot täglich aktiv, ob in Corona-Zeiten oder nicht. Sein Garten wurde für Monate zum wichtigsten Übungsplatz. Dort drehte er gemeinsam mit seiner Frau Trainingsvideos.
Ja, einmal dachte ich daran, dass viele Probleme haben, überhaupt Sport zu treiben. Zum anderen haben wir eine Tochter, die ist Geschäftsführerin des Osnabrücker Turnerbundes. Und die hatte Angst, wie viele Vereine, dass Mitglieder kündigen. Und da hat sie dann gedacht, dann sollten wir denen eigentlich was bieten. Dann hat sie mich gebeten, du kannst doch sowas, mach doch mal ein Video. Und dann haben wir am 23. März das erste Video mit meiner Frau, die filmt immer, das erste Video gemacht mit Wasserflaschen, eine Gymnastik. Und ab da haben wir dann täglich ein Video gemacht. Das war gestern das 45. Nur am Wochenende immer Pause, da kam dann ein Foto rein, wie ich in der Sonne sitze oder auf der Leiter stehe und den Giebel streiche.
Siegbert ist Frischluftmensch. Seine wachen, dunklen Augen verraten den sportlichen Ehrgeiz. Das graubraune, erstaunlich dichte Haar steht vom Kopf ab, fast wie bei einem Igel. Das passt ebenso wenig zur üblichen Vorstellung von 80-Jährigen wie sein federnder und geschmeidiger Gang. Die schlanken, muskulösen Beine scheinen jeden Moment sprungbereit zu sein. Sie haben viele Trainingsjahre hinter sich. Siegbert ist keiner, der erst im Alter den Sport für sich entdeckt hat. Von klein auf fasziniert er sich für Leute, die sportliche Ideen haben. Schon in den 50er Jahren.
Wir hatten einen Maurer, der muss mal Gewichtheber gewesen sein. Der hatte sich aus Beton eine Eisenstange, früher gab es so Marmeladeneimer und Sauerkrauteimer, hat er den Blech, Beton reingegossen, Hülse rein und dann hinterm Haus. Und das haben wir als Jungen gesehen, da wollten wir auch mal, wie das so ist. Ne? Und dann habe ich das auch gemacht, habe mir so eine Hantel aus Beton gegossen. Ne? Das waren so die Anfänger und dann Speer selber gemacht, als ich das im Fernsehen mal sah. Diskus, erst aus Blei gegossen. Der wog, glaube ich, fast 3 Kilo, ging nicht. Dann habe ich ihn aus dem Sandstein gehauen. Also Speere selber gemacht und so weiter. Und so bin ich da reingewachsen. Also insgesamt war meine Jugend eben eigentlich da ganz toll. Wir hatten viele Möglichkeiten und Freiheiten.
Siegbert sammelt Ideen, sucht sich Vorbilder und kommt als junger Mann schon viel herum. 1960 reist der 20-Jährige nach Rom, um sich die Olympischen Spiele aus nächster Nähe anzuschauen.
Ich war in Rom, damals mit einem Sonderzug, das ist unvorstellbar, die Sitze aus Holz. Wir hatten ja Luftmatratzen, Zelte mit, also irgendwann haben wir uns da auf Luftmatratzen reingesetzt. Der Zug, ich weiß gar nicht, 36 Stunden, der hielt überall, weil es ein Sonderzug war. Aber 3 Wochen in Rom, irgendwo auf dem Hügel, auf dem Zeltplatz, da haben wir alles gesehen. Also nicht nur Leichtathletik. Aber damals waren die deutschen Leichtathleten ja sehr erfolgreich. Ich habe den Mohammed Ali gesehen, den Cassius Clay hieß der damals. Wir waren beim Boxen, beim Rudern, beim Reiten, überall mal, Hockey und so weiter.
Mit leuchtenden Augen erzählt er von den damaligen deutschen Stars der Aschenbahn. Armin Hari und Martin Lauer. Er war live dabei in Rom. Ein Stückchen werde ich neidisch, denn mein Jugendidol bei den Olympischen Spielen 1972, den Speerwerfer Klaus Wolfermann, konnte ich nur am Bildschirm sehen. Eine Reise nach München? Undenkbar für unsere Familie. Siegberts erster großer Ortswechsel passiert in frühester Kindheit, allerdings aus purer Not. Er wird 1940 im schlesischen Oppeln geboren und bereits 1944 unter dramatischen Umständen aus seiner Heimat vertrieben.
Als Kind, mit 4 Jahren, sind wir auf die Flucht gegangen, meine Mutter mit 4 Jungen, aus Schlesien. Wir waren 1/3 Jahr unterwegs, über Österreich, da waren wir eine ganze Zeit. Und da sind wir wahrscheinlich auch viel gelaufen, als Kind. Da bildet sich vielleicht ja auch ein guter Knorpel, ich weiß es nicht.
Nach der Flucht seiner Familie findet er, wie Millionen andere Heimatvertriebene, sein neues Zuhause in Westdeutschland.
Wir haben ja nach der Flucht, waren wir in Westfalen sind wir aufgewachsen, bin ich aufgewachsen. Und die weiterführenden Schulen kosteten Geld, konnte meine Mutter nicht bezahlen. Und dann habe ich erst eine Lehre gemacht als Maschinenmechaniker. Ich wollte eigentlich Goldschmied oder irgend so was Kreatives werden, gab es damals keine Stellen. Und dann habe ich die Lehre gemacht, habe noch 2 Jahre gearbeitet, habe mich bei der Polizei beworben, Polizeischule in Münster und bin dann 3 Jahre bei der Polizei gewesen. Und dann in Essen nochmal auf die Polizeischule für Technik und Verkehr und bin dann in Essen auch noch ein 3/4 Jahr, glaube ich, im Streifenwagen gefahren. Tolle Sachen erlebt.
Bei aller Liebe zum Beruf. Als junger Polizist merkt er schon bald, dass seine sportlichen Ambitionen und der Arbeitsrhythmus überhaupt nicht zusammenpassen.
Dann ging das immer Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht und eine Woche hatte man alles. Und da war man total aus dem Leben. Und dann habe ich mich beworben bei der Landesturnschule in Melle, habe da eine Sportlehrerausbildung gemacht. Habe da sehr viel gelernt an methodischen Dingen auch, im Turnbereich und so weiter. Und dann war ich 2 Jahre Sportlehrer. Das war unendlich anstrengend, kann sich keiner vorstellen. Aber wenn man, ich war damals glaube ich noch 30 Stunden, jeden Tag 6 Stunden Sport macht und in jeder Stunde eine neue Gruppe kommt. Und die waren groß, die Gruppen, 30, 40. Das war richtig schlauchend, obwohl ich noch jung war. Ne?
Daraus zieht er seine Schlüsse. Der junge Lehrer möchte außer Sport noch andere Fächer unterrichten, beginnt folglich eine zweite Lehrerausbildung und wählt dabei Biologie. Ständig in Kontakt sein mit jungen Leuten. Das ist bis heute so geblieben. Einmal die Woche coacht er eine Leichtathletikgruppe. Gnoth hat 5 Jahre lang einen jugendlichen Sportler seines Vereins mehrmals die Woche trainiert und zur deutschen Jugendmeisterschaft über 3000 Meter geführt. Doch er zeigt sich nicht nur als emsiger Trainer.
Ich habe übrigens immer noch so einen kleinen Job an der Schule. Es macht mir Spaß, mit Kindern, mit Grundschulkindern nachmittags kreativ mit Ton arbeiten. Die kriegen das einigermaßen hin und das macht Spaß. Wenn sie es ein bisschen üben, so Dritt-, Viertklässler, das geht. Und ich lege immer Wert auf deutsche Wertarbeit. Ne? Das geht nicht einfach nur, hier ist fertig, na, guck mal, hier geht noch was.
Siegbert verlangt einiges, vor allem von sich selbst. Auch im Corona-Jahr 2020 legt er sich die Messlatte hoch und macht Dinge, die viele junge Sportler überfordern.
Ja, und Stabhochsprung, das war ja so früher. Im Zehnkampf musste man Stab springen, wir hatten keine Anlagen, da gab es Sandberge. Harte Knüppel, anlaufen und irgendwie drüber. Und als dann die flexiblen Stäbe kamen, ja, hatten wir keine. Und dann habe ich also, als ich knapp unter 60 war, dann mal angefangen, die Stäbe zu biegen. Und das hat mich fasziniert, weil das ist nicht einfach. Stabhochsprung ist enorm komplex. Da gibt es so über 20 Bewegungsfragmente, die man dann auch mal trainieren muss. Und bevor man die dann wirklich aneinander rein kann, dauert das. Ist eine Herausforderung und das ist für mich die Kaiserdisziplin, sage ich immer. Und da möchte ich eigentlich mal Weltmeister werden.
Was Siegbert seine Kaiserdisziplin nennt, ist sehr vielschichtig. Und ich, als recht steifer und ängstlicher Mensch, würde mich das nie trauen.
Jawohl!
Der Respekt vor diesem Sport leuchtet ein, wenn man sich Stabhochsprung-Anfänger anschaut. Ein 35-jähriger Breitensportler wählt als seine Anfangshöhe gerade einmal 1,50 Meter.
Also das ist wirklich sauschwer, wenn man es noch nie gemacht hat. Es gibt ja immer irgendwo Grundübungen, die man mal machen sollte. Das ist jetzt so Überlebenstraining. Ich wäre irgendwo im Kongo, müsste über den Fluss springen oder so. Und da wäre noch ein Baumstamm auf 1,50. Also keine Ahnung. Das ist wirklich ja, Learning by Doing. Das erste Mal ist die Schwierigkeit, ist einfach hochzuspringen und loszulassen. Also richtig zu springen. Man läuft erstmal und macht so einen Hopser nach vorne, aber richtig hoch zu springen und nicht nach vorne und den Stab nach hinten fallen lassen. Das ist das Schwierigste.
Mit Stabhochsprung beschäftigen sich auch Wissenschaftler. Einer der führenden Experten ist der Kölner Falk Schade, Trainer und Biomechaniker am Olympiastützpunkt Rheinland. Schade zerlegt die Sportart in viele kleine Einzelteile.
Ja, das Spannende am Stabhochsprung ist aus meiner Sicht der Energieaustausch mit dem elastischen Widerlager, dem Sprungstab. Beim Stabhochsprung geht es grundsätzlich darum, im Anlauf möglichst viel Geschwindigkeit zu erzeugen, Bewegungsenergie. Diese wird auf den Stabhochsprungstab übertragen, im Moment des Einstichs des Stabes. Dann springt der Springer ab, der Stabhochspringer, turnt am Stab nach oben, der Stab biegt sich, nimmt weiter Energie auf, bis zum Moment der maximalen Stabbiegung. Ab da streckt sich der Stab wieder und gibt Energie zurück. Diese Energie wird wieder auf den Springer übertragen und umgewandelt, die Spannungsenergie des Stabes in Lageenergie des Athleten. Und dann soll er möglichst hochspringen und gültig über die Latte kommen.
Auch im Wettkampf fährt Siegbert oft mehrgleisig und tritt beim Speerwurf an. Wer am weitesten wirft, gewinnt. Es zählt ausschließlich die erzielte Wurfweite. Für Siegbert dagegen besitzt die Disziplin auch eine ästhetische Seite. Seine Würfe sollen prima aussehen. Dann sind gute Weiten noch ein zusätzliches Plus.
Ich wurde letztens gefragt, ob ich nicht die Wettkämpfe vermisse, einfach hier nur Speerwerfen. Ich sage, Speerwerfen im Training, wenn man wirklich einen Speer trifft und nur noch einen Punkt sieht, das ist höchst angenehm. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Da brauche ich gar keinen Wettkampf. Ich muss auch da nicht Erster werden.
Siegbert kann sich für viele Aspekte des Sports begeistern. Pure Neugierde?
Also erstens habe ich mal ein Sportlehrerstudium gemacht, dann habe ich noch mal ein Lehrerstudium, habe dann auch noch Sport gewählt als Nebenfach. Dann habe ich den B-Trainer zweimal gemacht. Dann war ich in vielen Vereinen. Ich habe hier Kontakt zu Enschede, ist ja von hier aus keine 30 Kilometer. Da trainiere ich seit 30 Jahren auch Speerwerfer, einmal in der Woche. Es wird ein bisschen weniger jetzt, bei Corona sowieso nicht. Da sind auch super Trainer, mit denen unterhält man sich. Man guckt mal, er guckt bei mir, ich gucke dann auch bei ihm mal. Ich habe in vielen Vereinen also auch Übungsleiter kennengelernt. Ich hatte Kaderathleten, dann betreut man die am Anfang auch mal. Und da lernt man ja auch noch viele, viele neue Übungen kennen. Ich habe jetzt ein neues Buch kennengelernt durch meine Tochter. Das heißt Neuroathletik. Interessant. Ich zeig's dir nachher mal.
Selbst moderne Trainingsmethoden verhindern nicht, dass der alternde Körper überbelastet wird und manchmal streikt.
Verletzungen habe ich auch gehabt, klar. Ich hatte Muskelzerrungen, ich hatte mir Bänder gerissen, weil ich mal über die Hochsprungmatte drüber weggesegelt bin. Da hatten wir so eine kleine. Knieschmerzen habe ich also jahrelang immer wieder. Und da habe ich so meine Methoden, eiskalte Dusche drauf, bewegen. Das heißt, vorm Training die Knie schwingen, den Unterschenkel schwingen, damit Gelenkschmiere entsteht und all sowas. Ich mache sehr viel Dehnung, ich mache sehr viel Stabilitätsübung. Das heißt also die Waage halten im Stehen und so weiter. Ja, und viele kleine koordinative Dinge, die ja auch nicht so belasten.
Leistungssport ähnelt einer Gratwanderung, gerade für Ältere. Wer Top-Leistungen abliefern will, riskiert schnell eine Überlastung. Um gegenzusteuern, bemüht sich Siegbert, vielseitig und ausgewogen zu trainieren, was ihm hilft. Er ist nicht völlig sportfixiert. Sein Leben besitzt noch ganz andere Qualitäten. Er liebt Musik und bildende Kunst. Nicht primär als Museums- und Konzertbesucher, sondern als Akteur. Im Keller seines Hauses hat er sich ein Tonstudio eingerichtet. Hin und wieder macht er mit Freunden Rockmusik. Wenn Siegbert Bassgitarre spielt, sieht er dank der langen grauen Mähne fast wie einer von den Rolling Stones aus. Im Musiker Siegbert steckt außerdem noch ein Handwerker mit künstlerischer Ader. In seinem Wohnzimmer entdecke ich eine kleine Speerwerferin, die er selbst aus Bronze modelliert hat. Insofern hat Siegbert nicht allein auf die Karte Leistungssport gesetzt. Was vielen älteren Leistungssportlern beim Abschied von der Sportbühne allerdings zum Problem werden könnte. Doch Siegberts Abschiedswettkampf scheint in weiter Ferne zu liegen. Anfang September treffe ich ihn wieder, natürlich im Sportdress, im Stadion von Lingen an der Ems. Offenbar hat der Niedersachse, das Frühjahr 2020 als Deutschlands Sportbetrieb für gut 2 Monate total zum Erliegen kam, gut überstanden.
Das war natürlich super, dass wir wieder Wettkämpfe haben. Ne? Aber in dem Augenblick, wo das losging mit den Wettkämpfen, habe ich mir eine Zerrung zugeschoben. Aber was hilft es? Nicht? Aber danach, ich würde gerne wieder richtige Wettkämpfe machen. Ne? Speer geht so einigermaßen, aber auch nur mit kurzem Anlauf. Aber wir haben noch 4 bis 6 Wochen. Und dann hoffe ich, dass ich dann auch mal wieder ohne Schmerzen werfen kann.
Siegbert verzichtet verletzungsbedingt auf Stabhochsprung und Hochsprung. Während ich mich für meinen Speerwettbewerb bei den 60-Jährigen warmlaufe, schiele ich auf Siegberts ersten Versuch. Tatsächlich beschränkt er sich beim Anlauf auf nur 3 Schritte, also weniger als sonst, und schleudert das Gerät trotzdem auf die Klasseweite von 36,87 Meter. Applaus! Mit diesem Mini-Anlauf hätte ich höchstens 35 Meter geschafft. Siegberts letztes Wort für 2020?
Ich hoffe noch auf jetzt den goldenen September und den goldenen Oktober. Da kann man ja noch gut Speer werfen. Mhm. Ich werde jetzt wirklich mich mal darauf vorbereiten, dass ich die 40 Meter dieses Jahr noch packe. Also ich habe es, glaube ich, drauf.
Anfang November erfolgt jedoch der 2. Lockdown im Amateursport, weshalb Siegbert seinen erträumten 40-Meter-Wurf auf nächstes Jahr verschieben muss. Inzwischen sind mir hingegen als 60-jährigem Werfer ein paar 40-Meter-Würfe gelungen. Mein Saisonziel von 42 Metern ist erreicht. Rund 4 Meter weniger als das, was Siegbert mit 60 Jahren im Jahr 2000 schaffte. Er hat gegenwärtig noch so viele Pläne und ein kompletter Abschied vom Wettkampfleben wäre ein herber Einschnitt für ihn. Andere Leistungssportler im Seniorenbereich sind diesen Schritt schon gegangen. So Guido Müller aus München. Er war jahrzehntelang der weltbeste Sprinter im Seniorenbereich und lief mit 70 Jahren die Stadionrunde von 400 Metern noch unter 60 Sekunden. Dreimal wurde er sogar zum Weltsenioren-Leichtathleten gekürt, in Monaco, an der Seite von Superstar Usain Bolt. Als Müller fast 81 Jahre alt war, drehte er schweren Herzens bei den deutschen Seniorenmeisterschaften 2019 seine allerletzte Stadionrunde.
Ich war sehr überrascht und gerührt, auch welche Resonanz mein Rücktritt, den ich vor den deutschen Meisterschaften nur einigen Personen bekannt gegeben habe, dass es mein letzter Wettkampf sein wird, wie schnell sich das herumgesprochen hat, wie ein Lauffeuer der Guido Müller. Mit zunehmendem Alter habe ich gedacht, hoffentlich schaffe ich den richtigen Absprung. Ich finde einfach, es muss noch ästhetisch aussehen, wenn man sich da präsentiert. Und meine Leistungen waren so top immer, dass ich jetzt nicht, wenn ich weitermachen würde und ich würde noch mehr an Leistung verlieren, dass meine Leistungen nicht mehr anerkannt werden, sondern belächelt werden, da würden die flüstern.
Guido Müllers Abschied von der Sportbühne hatte auch gesundheitliche Gründe. Er spürte oft ein leichtes Zittern und hatte Gleichgewichtsstörungen. Nicht ganz ungewöhnlich für sein Alter. Guido Müller glaubt, dass sich andere Senioren-Leistungssportler mit dem Abschied womöglich noch schwerer tun als er.
Das war eine Herausforderung für meine Sportkameraden, nachzudenken, ob es für sie noch die richtige Zeit ist, dass sie noch hinterherhumpeln oder nur vor sich herhumpeln. Es ist ja auch so, je älter man wird in den Altersklassen, werden immer weniger Konkurrenten. Und die Leistungen sinken also rapide ab 70, würde ich sagen. Jedes Jahr verliert man mehr an Leistungskraft. Und die machen halt weiter, nicht nur aus Gründen vielleicht, dass sie vielleicht siegen, wenn andere aufgehört haben, sondern das ist ein ganz wichtiges Kriterium in unserer Gesellschaft, beim Alterssport, dass man einfach auch die sozialen Aspekte nicht vergessen darf. Dass man dazugehört und besonders bei den internationalen Veranstaltungen sitzt man abends noch zusammen und spricht über Sport, aber auch über andere Dinge.
Siegbert Gnoth sieht den Leistungssport auch unter sozialen Aspekten.
Es macht ja auch Spaß. Und diese Meisterschaften sind ja eigentlich wirklich mehr oder weniger, man trifft sich auch. Es geht nicht nur darum, ganz vorne zu sein.
Im Grunde sind deutsche Meisterschaften für Senioren auch eine Art Laufsteg. Das wohlige Gefühl, mitten in der großen Sportfamilie zu sein, treibt viele an, auch mich. Jährlich nehmen in Deutschland über 1000 Männer und Frauen zwischen 35 und 90 Jahren bei Seniorenkämpfen teil. Vorausgesetzt, sie erfüllen die recht hohen Bedingungen. Für mich heißt das, ich muss nächstes Jahr auch wieder mindestens 36,50 Meter werfen, um mitzumachen. Für Siegberts Altersklasse reichen 28 Meter. Für ihn also ein Klacks. Selbst im Herbst 2020 geht es bei Siegbert noch ums Höher, Schneller, Weiter. Am 31. Oktober, sein letzter Wettkampf 2020. Im westfälischen Nordkirchen schafft er die beste Höhe des Jahres. 2,73 Meter bedeuten neuen deutschen Rekord der 80-jährigen Stabhochspringer. Nur noch 4 winzige Zentimeter fehlen bis zum Senioren-Weltrekord. Die angepeilten 40 Meter mit dem Speer muss sich Siegbert für 2021 aufheben. Sportliche Ziele hat er jedenfalls genug und zugleich ein Gespür dafür, wann endlich Schluss ist mit dem Leistungssport.
Also erstmal sage ich immer, es gab mal so einen Film nach dem Krieg, Soweit die Füße tragen. Einer aus Sibirien, ein deutscher Soldat flieht dann durch, weiß ich wollen. Soweit die Füße tragen, ganz spannender Film. Und das sage ich dann immer, soweit die Füße tragen. Also das Kriterium ist ja, ich muss fit bleiben. Wenn ich also so versteift bin, dass es keinen Spaß, dass es weh tut, dass es nicht mehr toll aussieht, also ästhetisch muss es sein. Mein Sohn hat mir mal gesagt, wenn du nicht mehr von dem Brett da beim Dreisprung in die Grube kommst, hole ich dich von der Bahn. Hat er recht. Ja?